Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit einem unserer beliebtesten Growth Founder on Stage beim Artist Summit, dem Co-Founder von Signavio, Gero Decker.
Der Wunsch bei der SAP ist, gebt uns mehr von Signavio. Ja. Wie können wir den Laden noch viel stärker und noch viel breiter mit diesem, auch mit diesem positiven Gen infizieren? Ja, auch mit diesem, was bewegen wollen, was ausprobieren wollen, auch zu celebraten, dass man auch mal scheitert und einen falschen Weg eingeschlagen hat, aber dann rauft man sich wieder zusammen und läuft in die andere Richtung wieder gemein. Und dieses Momentum in so ein Riesenunternehmen reinzubringen, ist halt critical, ist halt super wichtig.
So, bevor wir dann in die Weihnachtszeit reingehen, noch ein Highlight. Ich habe mit Gero Decker einen der vier Founder von Signavio im Podcast gehabt. Signavio 2021 für 1 Milliarde an SAP in einem Cash-Deal verkauft. Die Gründer hatten noch irgendwie 45% der Anteile. Ich glaube, den größten davon Gero. Die Frage hat sich also aufgedrängt, warum arbeitest du noch? Wir haben das besprochen. Wir haben lange darüber gesprochen, wo er eigentlich herkommt, wie seine Reise gestartet ist als Gründer und wie er unterwegs halt irgendwie sich immer weiterentwickelt hat. Der Signavio inzwischen schon auch signifikant groß und international, also global unterwegs, 2.500 Enterprise-Customer. Das ist schon ein Brett. Und sozusagen direkt aus dem Studium eine Firma aufbauen, die dann 12 Jahre später irgendwie in mehreren Ländern unterwegs ist, irgendwie tausende von Enterprise-Customer hat und die dann an SAP zu verkaufen, das ist sicherlich eine Erfahrung und eine Reise an sich. Dabei halt mit seinen 3 Co-Foundern zum Teil diese Reise begleiten, zum Teil aber auch dann halt mit einem neuen Team jetzt halt in der SAP-Ummantelung. Ganz spannend, wie er seine Position da sieht, wie Signavio sozusagen frischen Wind in die SAP-Organisation bringt und da so ein bisschen auch als er sich da so ein bisschen als Role Model sieht oder darstellt. Auf jeden Fall, glaube ich, ganz, ganz spannende Gedanken. Einerseits ein super Typ, der Gero. Also finanziell wissen wir alle, er muss nicht mehr arbeiten, macht er aber noch und macht er offensichtlich mit Leidenschaft und will einfach im Team Dinge voranbringen. Wer sehr viel zu dem Deal erfahren will, noch mehr Zahlen und Numbers, ich bin da jetzt nicht so tief reingegangen, weil ich in der Recherche gemerkt habe, dass unser Kollege von Unicorn Bakery im Juni erst einen Podcast mit Gero gemacht hat. Da kann man noch mal alle Zahlen zum Deal nachhören. Ich habe den Podcast verlinkt und habe mich jetzt einfach mehr um die Person Gero Decker gekümmert. Also versucht so ein bisschen einfach Farbe reinzukriegen in das Bild. Was bewegt ihn? Was treibt ihn an? An welcher Stelle wird er leidenschaftlich im Podcast und nicht? Also eher so eine Gero Decker Studie als jetzt der tiefe inhaltliche Podcast. Irgendwie, wo steht Signavio und wo geht's hin? Vielleicht kommen wir da in einem zweiten Teil nochmal rein, diese ganze Rolle von AI im Business Process Umfeld zu beleuchten und auch die Lina X Acquisition nochmal tiefer reinzugehen. Das haben wir heute nicht geschafft, nur Managing Expectation, aber wen der Gero interessiert und vor allem die Entwicklung von seiner Persönlichkeit und seiner Leadership-Rolle, der erfährt sehr viel in den nächsten 45 Minuten.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo Gero, ich grüße dich.
Hallo Matthias.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Wir haben ja hervorragende Gründer hier im Podcast. Mit dir jetzt jemand, der seine Firma für 1 Milliarde verkauft hat an SAP. Das nicht so oft, muss ich sagen. Deswegen bin ich ja, bin ich besonders begeistert. Aber wie immer habe ich in meiner Recherche auch schon viele kleine andere spannende so Real-Life-Themen gefunden, auf die wir gleich eingehen. Sag doch mal ganz kurz in eigenen Worten, was du gerade bei SAP mit Signavio machst.
Genau. Also hallo, Gero, 41 Jahre, ursprünglich aus Braunschweig, jetzt aber schon seit über 20 Jahren in Berlin. Was ich bei SAP mache, ist, ich baue weiter SAP Signavio aus. Wir bieten Software für Prozessmanagement, für Prozessanalyse. Also mit unserer Software können Unternehmen verstehen, wie sie arbeiten, wo sie Dinge verbessern können und hilft ihnen auch, diese Veränderungen umzusetzen. Und das ist einfach ein Riesenmarkt da draußen. Können wir vielleicht später noch ein bisschen was zu besprechen. Und das baue ich weiter aus.
Das ist, ich finde es total spannend. Ich glaube, die erste Sache wäre gewesen, so, man würde doch denken, dass SAP als so der weltweit größte Enterprise-Software-Anbieter müsste doch genau das eigentlich können. Also warum hat SAP das nicht selber gebaut und musste dafür sozusagen extern zukaufen?
Also SAP ist ja ein inhärent prozesszentriertes, prozessfokussiertes Unternehmen. Wenn man sich anguckt, wie es SAP gestartet, dann war es so, dass Hasso und seine Kumpels, damals sind ja bei IBM rausgegangen, die sind dann in Firmen gegangen, produzierende Unternehmen, alles Mögliche, haben sich dort hingesetzt und sich angeguckt, wie laufen denn die Abläufe dort? Was passiert dort? Wie funktioniert das, so ein Warenlager zu managen? Wie funktioniert das, eine Buchhaltung zu managen? Wie funktioniert das, Vertrieb zu managen? Und die haben das quasi, haben die Pattern erkannt, ja, gesehen, dass das immer wieder auf ähnliche Art und Weise passiert und haben daraus dann entsprechend Software gebaut. Das war neu und andersartig und ein toller Ansatz. Und SAP hat es geschafft, über die Zeit nicht nur quasi diese Best Practices, diese typischen Pattern in Software zu gießen, sondern es auch so anpassbar genug zu machen, sodass es halt auch für mittelgroße und große Unternehmen auch noch heute anwendbar ist. So, es reicht aber nicht, diese Prozesse einfach nur in Software zu gießen, sondern die Prozesse finden nicht nur in der Software statt, die finden weit darüber hinaus statt. Und vor allen Dingen möchte ich als Softwareanbieter nicht erst dann ins Spiel kommen, wenn schon alles entschieden ist, wenn verstanden ist, was brauche ich, und dann geht es darum, den richtigen Softwareanbieter zu finden, sondern ich möchte eigentlich ganz vorne in der Kette mit dem Kunden schon darüber reden, wer bist du eigentlich als Unternehmen, wo soll denn die Reise hingehen, was verändert sich denn alles gerade und wie wirkt sich das auf dein Operating Model denn in Zukunft aus? Und dann hoffentlich, wenn wir alles richtig gemacht haben, dann können wir auch ein bisschen Technologie zur Verfügung stellen, diese neuen und andersartigen Prozesse dann auch durch Software zu unterstützen. So, aber bei diesen Gesprächen, bei dieser Diskussion war halt SAP die letzten Jahre komplett außen vor. Und man hat einfach immer die Partner vorgeschoben. Ja, Deloitte, Accenture und wie sie alle heißen. Genau diese Diskussionen mit dem Kunden zu führen, in der Hoffnung oder dem Vertrauen, dass am Ende ja sowieso SAP bei rauskommt als Antwort. Und dann wird man schon seinen Teil des Kuchens machen. So, jetzt ist aber Software entstanden im Laufe der Zeit, die sich genau darauf konzentriert, diese Prozesse zu verstehen und möglichst einfach umzusetzen. Es gibt so Player wie ein ServiceNow, aber auch viele andere, die halt Prozessautomatisierungssoftware, Workflow-Software, hochgradig flexible Software an den Markt bringt, die genau sagt, du brauchst eigentlich gar nicht mehr deine Prozesse müssen gar nicht mehr in den Applikationen stattfinden, nutzt die Applikation einfach als bessere Datenbank und dann baust du so einen Prozesslayer einfach mit uns oben drauf. So, und was soll ich denn dem entgegensetzen, wenn ich gar nicht erst in der Diskussion beim Kunden beteiligt bin, wenn es darum geht, die spannenden Fragestellungen zu adressieren? So, und dann hat man sich gesagt, das geht so nicht. Niemand auf der Welt versteht Prozesse besser als wir, aber wie kann es denn sein, dass wir dort bei diesem Gespräch nicht dabei sind und auch keine Software haben, die mithelfen, das zu analysieren und umzusetzen? Man hat dieses Thema natürlich schon früher erkannt und da gab es dann eine große Partnerschaft über viele Jahre mit unserem Marktbegleiter aus München, Ezzelonis. Und da war man sehr, sehr glücklich, aus verschiedenen Richtungen mit denen gemeinsame Sache zu machen. Erstens, in diesen Dialog wieder reinzukommen mit den Kunden, darüber zu reden, wie laufen die Prozesse, wo sind Schwachstellen, was kann man verbessern. Aber zum anderen sind diese Analytics-Tools natürlich super, weil die jede Menge Workload auf den Datenbanken unten drunter produzieren, und zum damaligen Zeitpunkt war das strategisches strategischer Fokus bei der SAP. Man hat die HANA-Datenbank entwickelt, hat man gesagt, oh super, wir haben die ganze Zeit nach der Killer-App gesucht, die ordentlich Workload auf den Datenbanken produziert. Zalonis, mega, können wir mit HANA-Datenbanken bundeln und schön in den Markt geben, hilft uns, die Datenbank zu verkaufen und hilft uns gleichzeitig in dem Prozess mal Fuß zu fassen. Ja, so, das war sozusagen schon vor vielen Jahren. Und dann, wie es immer so ist, hat man natürlich so ein bisschen Blut geleckt und sieht, wie gut das funktioniert und wie gut die Kunden darauf anspringen und wie strategisch wichtig das auch für einen selber ist, so als Anbieter. Und dann gibt's irgendwann diesen Punkt, wo man sagt, nee, eine Partnerschaft reicht nicht mehr, wir müssen da mehr machen, wir müssen dann ein richtiges Produktportfolio drumherum bauen, wir müssen da selber den Markt adressieren. Und das war dann der Punkt, wo man sich damit beschäftigt hat, wie soll das denn bei uns intern in unserem eigenen Produktportfolio aussehen? Und als Ergebnis daraus unter anderem kam dann die Akquisition von Signavio zustande.
Okay, das hast du jetzt in deiner neuen Rolle innerhalb von SAP sehr schön aus der SAP-Perspektive sozusagen nochmal reflektiert. Aber wenn man ganz ehrlich ist, in der Zeit warst du ja gar nicht SAP, sondern du hast ja anscheinend aus dem Studium raus erkannt, dass da eine Opportunity ist und mit drei anderen Leuten zusammen Signavio erstmal gegründet. Ne? Also das ist so ein bisschen, ich gehe da mal so ein bisschen auf die, wo kommt eigentlich dieser Gründungswille her und wo kommt auch die Gründungsidee her, mit so ein bisschen recherchiert, und wenn man bei dir in dein Profil reinschaut, dann steht da eigentlich, also Plattner-Institut, Bachelor, Master, PhD, dann Signavio, dann Exit an SAP. So, das ist dein Lebenslauf. Der ist recht kurz, knackig und auch sehr SAP-lastig, ehrlich gesagt. Ja, also mit den fairerweise 12 Jahren Signavio dazwischen. Aber da die so gesandwiched sind von deinem Studium und dann dem Exit, haben wir das Gefühl, du bist in dieser Welt eigentlich von vornherein drin gewesen. Also die erste entscheidende Frage, wieso bist du ans Hasso-Plattner-Institut gekommen? Also was hat dich da hingezogen?
Ich wollte einfach Informatik studieren und dann gibt es so ein paar typische Universitäten, wo man hingehen kann. Damals war so top of the list TU München, was gab es noch, Kaiserslautern, Aachen. Das wären so die typischen Universitäten gewesen, wo man damals hingegangen wäre. Ich hatte, gab einen lustigen Zufall, mein Vater, der hat einen alten Studienfreund gehabt und der heißt Henning Kagermann. Und die haben zusammen Physik gemacht. Und der Henning war aber dann hinterher Mitarbeiter Nummer 70 oder so bei SAP und war auch hinterher CEO von SAP eine Zeit lang. Und die sind immer so ein bisschen in Kontakt geblieben. Und dann irgendwann, als es darum ging, was studiere ich denn, hat der Henning gesagt, Mensch, Gero, guck mal, hier mein Kollege Hasso, der hat da so ein Institut auf die grüne Wiese gesetzt. Ja, ist zwar jetzt noch ganz neu und man weiß nicht genau, wo das hinläuft, aber wenn der Hasso das anpackt, hat das meistens Hand und Fuß, guck dir das doch mal an. Und dann bin ich da hingefahren zum Tag der offenen Tür und das war wie so ein Schlaraffenland.
Also geil, ne? Weil es ganz neu war, ne?
Ja. Das war ganz neu, das war so ein ganz neuer Campus, alles so wie aus dem Bilderbuch. Und die Professoren, ich habe da mich mit einem Professor anderthalb Stunden gefachsimpelt und mir erklären lassen, was ihn so umtreibt und warum das so eine tolle Sache ist. Und auch das Hasso-Plattner-Institut war dort weit fortschrittlich. Bei Informatik war sonst immer so, naja, wir bauen schlaue Algorithmen und machen sozusagen mit Computern das, was technisch möglich ist. Und beim HPI hat man immer einen ganz anderen Fokus gehabt, zumindest damals ist man so gestartet. Man hat gesagt, es ist völlig egal, was eine Person zu leisten imstande ist mit magischen Algorithmen, weil diese Systeme werden irgendwann, wenn sie relevant werden, zwangsläufig von Hunderten oder von Tausenden von Ingenieuren zusammengebaut. Und da stellen sich ganz andere Fragestellungen, als jetzt irgendwie einen möglichst ausgefuchsten Algorithmus sich auszudenken. Da stellt sich die Frage, wie arbeite ich denn eigentlich mit einer Riesenorganisation? Wie unterhalte ich mich denn? Wie plane ich? Wie verstehe ich den Kunden bestmöglich? Und deswegen gab es ja auch so Dinge wie Design Thinking dann später, die dort am HPI mit angedockt wurden. Die drehten sich alle um diese Dreifaltigkeit, Desirability, Viability, Feasibility auf der einen Seite, also was für Produkte machen denn überhaupt Sinn zu bauen, und das zweite, wenn ich dann ins Doing komme, wie funktioniert denn eigentlich das Engineering dahinter, welche Rollen gibt es, wie muss so ein Team gebaut sein, wie muss ich miteinander reden?
Das ist schon krass, weil wir haben es im Vorgespräch gerade gehabt, weil da wird ja sozusagen schon als Student schon ganz früh sozusagen so eine sehr große Vision nahegelegt, ne? Weil dann stellt man sich auch ganz andere Fragen. Ja, also und ich meine, du bist jetzt ja selber jemand, der mehrere hundert, wahrscheinlich inzwischen vielleicht auch schon über 1000 Leute irgendwie managen muss, ne? Irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt habt, aber das ist ja ein großer Laden, der jetzt unter dir hängt. Und ich glaube, in dem Moment sitzt du ja da irgendwie, hast du Platner-Institut, bist noch am Studieren, weißt noch nicht, wo es hingeht. Aber wie man den Weg von, ich bin ein Mensch und ein Student zu, ich habe irgendwann eine Firma aufgebaut mit so vielen Leuten, die in so vielen Ländern arbeitet, ja, und dann auch wieder an andere Konzerne verkauft, da muss man ja irgendwie dieses Konstrukt entwickeln. Es hört sich an, als wäre das schon damals relativ gut in die, also da die Gleise richtig gesetzt worden.
Also es war ein super Mix, ja. Also ich kann da wirklich nur ganz viel Werbung fürs HPI machen, weil es gibt sowohl den technischen Tiefgang, ja, da sitzen auch Leute als Dozenten, die Python mitentwickelt haben und so Zeugs, ja. Also wirklich Koryphäen und Leute, die inhaltlich Dinge wahnsinnig tief verstehen, die findest du dort. Und einfach einen Riesenhaufen an sehr schlauen Leuten. Und auf der anderen Seite aber einen Riesenfokus auf Relevanz. Ja, also ich weiß noch, wo wir im Projektmanagement als Kernteil des Curriculums mitgehabt, wo wir Case Studies gelöst haben von sozusagen Lernen aus gescheiterten Projekten, wo wir uns jede Woche ein neues Projekt angeguckt haben, Großprojekte, um daraus zu lernen, was ist denn in diesem Projekt eigentlich gescheitert, zu welchem Zeitpunkt hätte man wo, wie anders abbiegen müssen. Ja, so ähnlich wie bei MBAs, man so Case Studies macht auf der kommerziellen Seite, haben wir Case Studies gemacht quasi auf der technologischen Seite. Und das war wahnsinnig spannend. Und auch stand immer im Fokus, diesen Connect zu haben, nicht sich sozusagen als Techniker irgendwie so fernab im Kämmerlein wahrzunehmen, sondern immer eingebettet in, ne, was ist denn erstrebenswert da draußen oder wofür bezahlen die Leute auch Geld oder was funktioniert und was funktioniert nicht. Also diesen Aspekt Relevanz, der war von Anfang an extrem präsent. Und was Hasso immer super gemacht hat, oder dieses ganze Ökosystem, was dazu beigetragen hat, immer sehr spannende Leute auch an die Uni zu bringen. Ja, also Leute, die als CTOs in spannenden Firmen gearbeitet haben oder die Leute, die sich damals das Internet mit ausgedacht haben und so, die kamen dort und haben da so Gastvorlesungen gehalten. Und es sind alles so ganz gestandene Leute gewesen, wo man immer so einen Fetzen Inspiration hat mitnehmen können. Also wahrscheinlich sehr ähnlich zu dem, was man an einem MIT oder einem Stanford mitbekommen würde, wo sehr spannende Leute ständig da sind und man sozusagen umgeben ist von Inspiration. Das kenne ich aus meinem eigenen Studium aus Potsdam genauso.
Ja, das ist cool. Ja, ich mein, wahrscheinlich ist er dann auch hingegangen und hat einfach bei den besten Schulen der Welt geguckt, ja, was die machen, weil das ist ja, wenn du halt von null sowas aufbaust, dann rentierst du dich halt so ein bisschen. Ich glaube, das hilft, weil es ist nicht normal in Deutschland, ne? Ich habe ja auch IT studiert am Forum in Paderborn, ja, also Siemens und Uni Paderborn so zusammen. Das war grundsätzlich auch nicht schlecht, weil viel Drittmittel und irgendwie schon echt gute Professoren rechnen, aber es ist halt noch eine sehr klassische, ne, so Uni gewesen. Trotzdem hätten wir uns dann beinahe getroffen. Ich habe gesehen, du hast dann, als dein PhD angefangen hast, gesagt hast, okay, ich habe jetzt Summa Cum Laude Bachelor, Summa Cum Laude Master in einem Jahr. Was mache ich denn jetzt, damit es spannender wird, bist du nach Australien gegangen. QUT, Queensland University of Technology in Brisbane. Kennt außer uns beiden wahrscheinlich auch keiner. Ich war 2005 da und habe da studiert. Aus anderen Gründen wahrscheinlich als du, aber bin ich mir nicht sicher. Deswegen wollte ich mal fragen, hast du einfach Bock gehabt mal nach Australien oder haben die da wirklich was Spannendes gemacht gerade?
Also es war thematisch mega, weil ich angefangen habe, mich für diesen Prozessbereich zu interessieren und QUT war so eine der führenden Gruppen in dem Bereich. Und es war hinterher ein Segen. Also ich habe ganz viele Mentoren, mit denen ich hinterher dann in meiner akademischen Zeit viel zu tun hatte, habe ich fast alle dort getroffen. Die waren lustigerweise zu dem Zeitpunkt dort alle in Brisbane. Und natürlich, ich war auch immer zu einem großen Grad touristisch motiviert. Und ich weiß nicht, ob du auf Surfen an der Sunshine Coast oder Gold Coast anspielst. Ja, das ist halt so, selbst mit dem Bus braucht man nicht länger als eine halbe Stunde, bis zu den besten Surfspots der Welt zu kommen. Und da kommt natürlich in Brisbane viel zusammen.
Ja, ich hab nur, weil du warst bei uns im Artist Summit ja in Badehose irgendwie auf der Stage und hast irgendwie gesagt, wie du deine Firma jetzt von The Beach irgendwie managed und das hat jetzt dem Ganzen nochmal einen ganz neuen Kontext gegeben, ja, wenn man Ausbildung in der Sunshine Coast Australien hat, dann ist es ja noch viel, viel authentischer, also ja, hat mich einfach nur gefreut. Naja, ja, aber ich meine, krass ja dann schon, dass ihr sozusagen dann irgendwann, ja, also bis dahin ja alles cool, es ist einfach Studium plus PhD und dann habt ihr halt gegründet. Also das ist die erste Frage ist, warum überhaupt gegründet und dann warum zu viert?
Also ich wollte ja eigentlich gar nicht gründen, weil ich negativ familiär vorbelastet war. Ich habe ganz viele Unternehmer in meiner Familie. Mein Vater, der hat Laser für die Industrieproduktion entwickelt und gebaut. Mein Onkel, der war so einer der ersten, die so sich mit Solarzellen beschäftigt haben.
Beides ganz, ganz unangenehme Felder, da hätte man auf jeden Fall viel und, schaffen können, ja.
Und ich habe das halt von zu Hause mitbekommen, sozusagen diese Ups und Downs, ja, wo halt dann Firmen auch pleite gehen, wo man alles wieder neu aufbauen muss, wo auf einmal, keine Ahnung, man hat eine Abhängigkeit von VW und die stellen ihre Einkaufspolitik um und auf einmal ist das Unternehmen wertlos geworden. So Dinge, das habe ich ja alles am eigenen Leib sozusagen immer mitbekommen und auf der einen Seite viel Leidenschaft, die da mal reingeflossen ist in diese Firmen, aber halt auch viel Schmerz, weil ständig immer alles schiefgegangen ist und es schlägt sich dann ja voll durch. Deswegen habe ich eigentlich gesagt, boah, das ist mir ein Stück weit zu anstrengend da gibt es auch bestimmt andere spannende Jobs. Ich habe kurz an der Uni, war mir zu langweilig, dann bin ich zu McKinsey gegangen, habe mir einen Anzug gekauft und habe so getan, als ob ich Ahnung von Dingen hätte. Und das war eine magische Erfahrung.
Auch wieder. Wieso eigentlich? Das war während deines PhDs, genau. Ne? Wie geht man dann während des PhDs einfach mal kurz bei McKinsey rein?
Ja, die Story ist, klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ich bin zu meinem Professor gegangen und habe gesagt, ich würde gern so langsam zum Schluss kommen mit meiner Doktorarbeit. Und er meinte, aber Doktorarbeiten in der Informatik dauern immer mindestens 4 Jahre. Du kannst ja abgeben. Gibt noch eine Mindestverweildauer an der Uni. Und da war ich erstmal ganz geknickt und habe gesagt, ich dachte, es geht hier um Inhalte und Qualität und Impact und allen so pipapo. Da meinte er ja auch, aber es geht auch um eine Mindestverweildauer an der Uni, weil sonst, wie stehe ich denn da gegenüber meinen Kollegen, wenn ich dich hier zu früh rauslasse? So, da war ich ganz geknickt und dann kam mir nachts, lag ich wach und habe gesagt, boah, jetzt bist du hier auf Jahre gefesselt an der Uni, das kann doch nicht sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, das raubt mir die Energie. Und hatte dann die geniale Idee und bin am nächsten Morgen zu meinem Chef wieder hingegangen und habe gesagt, wie sieht's denn aus mit unbezahltem Urlaub? Kann ich denn unbezahlten Urlaub nehmen und dann in der Zwischenzeit irgendwas anderes machen und dann komme ich irgendwann wieder und mache meinen Doktor fertig und weil dann sieht es ja so aus, als ob ich x Jahre da gewesen wäre. Und dann hat er kurz überlegt und dann meinte, naja, also das funktioniert schon, das können wir machen. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, auf einen Zeitpunkt, einen initialen Zeitpunkt, ich wollte es erstmal ausprobieren, so für 3 Monate erstmal. Und haben uns auf einen Zeitraum geeinigt, wo ich jetzt abkömmlich war am Lehrstuhl. Und wie gesagt, habe mich beworben bei McKinsey und bin dann super spannende Projekte gekommen, habe super spannende Leute kennengelernt.
Welches Büro?
Berlin.
Berlin, ja.
Business Technology Office.
Ja.
Und hier zum Beispiel in meinem Projekt war der Matthias Lange, der dann hier Finnlead mit aufgebaut hat. Mit dem habe ich zum Beispiel...
Ja, Shoutout an Matthias Lange, wegen dem bin ich nicht mehr bei McKinsey. Der hat mich nämlich beim Skifahren mit Karel Dörner umgefahren und meine Schulter ausgekugelt. Und aus der Verletzungsphase bin ich nie zurückgekommen. Wir haben in der Zeit nämlich irgendwie 6 Angebote gehabt, die alle irgendwie dann interessanter waren als IM irgendwie bei McKinsey noch weiterzumachen. Aber das ist Matthias kenn ich gut und wir haben uns ja nur verpasst, weil ich da in der Phase genau dann mein MBA gemacht habe. Ich war ja 2006 bis 2008 da und dann wahrscheinlich, als du gekommen bist, bin ich dann gerade in Barcelona gewesen. Ja.
Nee, aber sehr spannende Zeit. Und viele der Leute, die ich dort getroffen habe, mit denen habe ich auch immer noch Kontakt. Und die sind, und viele sind ja auch irgendwie auf dem einen oder anderen Weg in die Startup-Welt rübergewandert. Und also die Zeit will ich nicht missen. Und das war halt wahnsinnig spannend, weil man mal zum ersten Mal so das Gefühl hätte, boah, also wenn man jetzt so einigermaßen das Gehirn einschaltet, die Leute hören einem zu und das kreiert ja echt auch Impact und Wert für die Unternehmen, wo man gerade unterwegs ist. Und das hatte ich, dieses Gefühl hatte ich halt an der Uni nicht. An der Uni hatte ich immer das Gefühl, egal wie toll die Arbeit ist, die du machst, es gucken sich am Ende des Tages doch maximal nur 3 oder 4 oder 5 Leute an.
Ja.
Und das hat mich so ein bisschen frustriert. Und deswegen habe ich dann auch diese akademische Karriere für mich überhaupt null mehr weiterverfolgt, weil mich das gestört hat. Ich dachte, wenn ich schon so viel Herzblut in Sachen reinstecke, dann sollen auch mehr Leute davon profitieren als nur 3 oder 4.
Okay, also die Ursprungsfrage, warum bist du Unternehmer geworden? Jetzt so, du hattest erst gar nicht vor, hast ein bisschen gedacht, du machst akademisch, dann bist du irgendwie über deinen Professor und das deutsche irgendwie festgefahrene System in so einen Zwangsurlaub zu McKinsey geschickt worden und da hast du dann so ein bisschen unternehmerischen Impact at scale gesehen und hast gedacht, das ist doch geil. Ich mache mal irgendwas, wo wir was bewegen.
Das hat mir so gut gefallen bei McKinsey, dass ich eigentlich versprochen habe, zurückzukommen und dann dort dauerhaft für ein paar Jahre zu bleiben. Aber wir hatten an der Uni parallel dieses Open-Source-Projekt gestartet, Oryx. Und das war technologisch wahnsinnig interessant. Das war quasi, wir haben quasi das erste Zeichentool, was nativ im Webbrowser, also was heißt nativ, also ohne Plugins im Webbrowser gelaufen ist, allein auf offenen Webstandards. Und das haben wir so aus Spaß und Freude gemacht. Und wir waren so stolz auf das Projekt, dass wir irgendwie einen Weg finden wollten, dass das weiter am Leben bleibt. Unser Plan A war eigentlich so ein Modell wie Mozilla. Also du hast irgendeinen Sugar Daddy. Ja, im Falle von Mozilla war es ja Google, die gesagt haben, ist super, dass es Firefox gibt. Wir geben euch hier x Millionen Euro pro Jahr und ihr baut fleißig Open Source Software. Und wir dachten, ach, das muss doch auch ähnlich sein. Wir machen hier Open Source Software und irgendwer bezahlt das dann schon. Das hat aber so nicht funktioniert. Und irgendwann kam die Erkenntnis, dass wir schon ein richtiges Softwareunternehmen gründen müssten, wo wir dann von Leuten Geld verlangen für die Software und so, damit die Software, damit die Codebasis am Leben bleibt. Und jetzt kommt's, warum überhaupt gründen? Weil das hätten die anderen ja auch ohne mich machen können. Das war eigentlich mein Plan. Ich habe gesagt, ich helfe euch hier vielleicht nochmal einen Businessplan zu schreiben und ich helfe euch irgendwie so auf den ersten 3, 4, 5 Monaten, das vom Fleck wegzukriegen, aber dann gehe ich zu McKinsey und mache dort meine Projekte. Und einer meiner Mitgründer dann, Torben, der hat aber gesagt, Gero, total tolle Idee mit der Firma und so und ich bin auch super gerne dabei, aber ich bin nur dabei, wenn du dich selbst verpflichtest, mindestens 3 Jahre an Bord zu bleiben. Und das war natürlich dann eine harte Nummer, weil ich mir dann überlegen musste, gehe ich jetzt zu McKinsey zurück oder nicht. Ich habe da viele Nächte drüber geschlafen. Und dann...
Warum hat er das gesagt?
Weil er scheinbar das Gefühl hatte, dass ich da wichtig bin bei diesem Projekt.
Ihr habt ja alle 4 IT studiert, oder?
Ja, aber vom Charakter her sehr unterschiedlich.
Ja.
Ich habe mal so eine tolle Präsentation gehabt vor vielen Jahren über das ideale Gründerteam. Damals noch nicht divers, ja. War das ideale Gründerteam James Bond, Daniel Düsentrieb, Willy Brandt und Albert Einstein. Ja, keine Frau dabei.
Aber I see, ja, ja. I see,
so, ja. Und, aber so von den Charakteren und den Sichtweisen und von Albert Einstein und Willy Brandt und Daniel Düsentrieb hatten wir genug, aber nicht genügend James Bond.
Ah.
Und das war dann sozusagen die Rolle, die mir zugeschrieben war. Ja, jemanden zu haben, der da auch Spaß hat, vorne vorzuturnen und
mit da
der
haben sie dich dann gekriegt. Als du dir die Story erzählt hast, hast du gesagt, fuck, James Bond wollte ich immer schon sein. Das kann ich nicht ablehnen.
Nein, das habe ich erst 1,5 Jahre
später. Ich weiß, alles gut.
Nee, im Nachhinein, it made sense, ja. Ja. Aber
voll.
Zu dem Zeitpunkt hat man so gespürt, da fehlt halt wahrscheinlich was im Team, wenn so jemand wie ich da nicht dabei ist.
Nein, es ist ja auch spannend. Also ich meine, es hat ja offensichtlich funktioniert. Es ist immer gut, so irgendwie aus Success Cases hinterher so ex post so ein bisschen zu lernen, sondern das ist ja das, was wir hier so machen. Und natürlich habe ich mir die Frage gestellt, okay, wie seid ihr zu 4 zusammengekommen? Ne? Also ich meine, 4 ist an sich ja schon eine große Zahl. Ne? Ich glaube, die meisten schießen sich darauf ein, so Solo-Gründer ist nicht so gut. Also man sollte schon irgendwie einen Partner haben da, Partner in Crime und oder Partnerin, aber 2 ist, glaube ich, gut, 3 ist irgendwie auch häufig, 4 ist dann schon wieder seltener, ne? Da wird es dann schon wieder viel. Und es hat ja bei euch gut funktioniert, ja.
Die Story war Willi und Nico, die waren halt die beiden Protagonisten aus dem Open Source Projekt und die auch fertig waren mit ihrem Studium und Zeit hatten, sowas zu tun. Und Torben war halt den ich rekrutiert hatte. Der war nach dem Studium schon arbeiten gegangen in dem Bereich. Hatte so eine Pre-Sales-Rolle in einem Prozessmanagement-Firma. Und meine Idee war, dass ich hatte den Torben rekrutiert, dass die zu dritt das halt machen. Und ich stehe die ersten paar Monate halt so an der Seitenlinie mit dabei und klatsche. Und ich war quasi der... sozusagen der Glitch, ja, in der Story, weil ich war ja eigentlich so gar nicht vorgesehen, zumindest nicht bei mir selbst, und Torben hat mich dann überzeugt, dass es Sinn macht, mit dabei zu sein.
Und wenn man dann keine inhaltliche Rolle hat, dann kriegt man die CEO-Rolle und hält so alles zusammen und macht die Kommunikation nach außen und die Strategie nach vorne, oder?
Na, das ist ja diese Titelgeschichten und Rollen, das ist ja auch ganz stark so ein Ego-Ding. Also der Torben und ich, wir hatten immer Co-CEO-Rollen.
Ja.
Einfach weil auch der Torben ein gewisses Ego hatte. Und eigentlich wollten Nico und Willi auch Co-CEOs sein. Ja. Und die waren es dann aber nicht, weil wir dann angefangen haben, so die Aufgaben auseinander zu klamüsern. Und die einzige wirkliche Aufgabenteilung, die uns am Anfang eingefallen war, ist, es gibt die, die programmieren, und es gibt die, die alles andere machen. So, das war die Aufgabenverteilung. Nico und Willi haben programmiert. Und Tom und ich, also, haben alles andere gemacht.
Hattet ihr zwei Co-CTOs und zwei Co-CEOs?
Genau.
Okay, habe ich auch noch nicht.
War die Struktur bei uns. Ja. Genau. Und, okay. Und die Co-CTO-Struktur hatten wir bis vor, wann ist Nico rausgegangen? Vor 3 Jahren. Also die hat 11 Jahre lang gehalten, die Co-CTO-Struktur.
Okay. Puh, jetzt muss ich nachdenken. Das heißt, wenn wir jetzt mal so fast forward machen, okay, jetzt sind wir 2009, habt ihr das Ganze gegründet, irgendwie 2021, 12 Jahre später verkauft. Ja, das sind ja 12 Jahre Firmenbuilding. Ich habe jetzt in der Vorarbeit gelernt, dass ihr, glaube ich, 6 Jahre Bootstrap wart, also ungefähr bis 2015 da eure erste Runde gemacht hat. Irgendwie, schieß mich tot, 31 Millionen, glaube ich, waren es, irgendwie so aufgenommen habt, aber Großteil davon Secondaries, weil einer der Founder raus wollte.
Genau.
Das muss dann ja eigentlich Willi gewesen sein?
Nee, Torben ist raus.
Torben ist raus, okay. Verstehe. Weil, ja, ich wusste nicht wer, aber ich habe von Torben viel gelesen nach dem Exit 21, weil der jetzt da bei Extantia irgendwie reingegangen ist. Okay, kommen wir gleich zu. Also Torben wollte damals raus. Also 6 Jahre bootstrapped und dann macht ihr die erste Fundraising-Runde und einer von den Gründern will raus. Was ist da passiert?
Also als sich die Rollen so geformt haben im Unternehmen, ich habe immer das Talent gehabt, über die ganzen Jahre mir immer die Rosinen rauszupicken. Und die Rosinen waren in meinem Fall Marketing, Vertrieb und Produktmanagement. Mhm. Und Nico und Willi, die haben sowieso Software gebaut, also sie haben quasi Engineering gemacht. Das war auch eine spannende Diskussion, Produktmanagement und Engineering zu trennen. Mhm. Das hat relativ am Anfang, da ging es schon mal heiß her, und dann habe ich das Zepter sozusagen an mich gerissen. Aber anyway, ist eine andere Story. Und Torben hat quasi vor allen Dingen so den ganzen CFO-Bereich, würde man sagen, dann abgekriegt, ja, weil er nicht schnell genug weggelaufen ist und weil er auch von uns immer so er war immer so der Genaueste, ja, und er war auch der dafür gesorgt hat, dass die Dinge dann hinterher funktionieren und auch gemacht werden. Also ich war eher immer so ein bisschen Träumer ein bisschen mit den Armen wedeln und dann wird's schon. Und da war Torben ganz anders gebaut. Und deswegen hatte er dann diesen, ich sag mal, CFO-Job an der Backe. Und wir haben dann auch natürlich drüber uns unterhalten, macht es jetzt Sinn, dass er die Rolle abgibt und irgendwie was ganz anderes im Unternehmen macht. Aber irgendwie hatte er auch nichts anderes gemacht, die Jahre davor. Er hatte sich aus dem Produkt ganz stark rausgezogen. Deswegen sagt er, nein, ich gehe raus. Also er wollte die Rolle auf jeden Fall abgeben. Da hat er nur gelitten. Und bei ihm ist die ganze Kacke immer hängen geblieben. Ja?
I know, I can feel that, yeah.
Immer alles.
Ich habe auch so einen Träumer im Team und irgendeinem bleibt halt die Kacke hängen. Ja. Okay, ja.
Und das war klar, dass er da raus wollte aus dieser Rolle, und er hat das dann zum Anlass genommen und hat gesagt, nee, ich mache jetzt quasi Reset-Knopf und ich überlege mir, was ich Neues, anderes machen will. Und es hat auch dann ganz schön lange gedauert, bis er dann verstanden hat, was ihn antreibt und was ihm Spaß macht. Und das war ja dann hinter Extantia.
Ja. Ja, naja, dann kann ich das jetzt einordnen. Extantia ist ja für die, die es nicht kennen, ein Climate Tech Fund, ja, die irgendwie vor allem in große Technologien investieren, die Gigawatt-Einsparung CO2 irgendwie bringen sollen, wie Geothermie und so weiter. Ja. Oder hier was sagen wir? Ja doch, ne? Mit den Geothermie-Kraftwerken so, ne? Und so Sachen. Genau, ja, Grüße an den Jörn Carlos Kunze und den Sebastian Heidmann, irgendwie, den war ich ja neulich mal wieder Kitesurfen, die ist ja auch irgendwie eine enge Gruppe da so. Ja, das ist total spannend. Ich glaube, dieses Thema seine Leidenschaft finden, ne? Ich meine, hast gesagt, hat jetzt bei ihm gedauert und irgendwie er ist da so ein bisschen nicht happy gewesen mit seiner Rolle. Du hast die Rosinen gepickt, sind ja bei dir noch, ihr seid ja dann noch ein bisschen geblieben. Trotzdem habt ihr bei der ersten Finanzierungsrunde schon so ein bisschen ein paar Euros vom Tisch nehmen können, auch für euch selbst. Es gibt Ruhe, ja. Und erzähl doch mal, ich meine, wir kommen am Ende zu dem Punkt, wo man sich fragt, so, warum sitzt du jetzt da in diesem schönen Büro, in dem ich dich sehe, ja, und arbeitest für SAP? Also warum arbeitest du überhaupt noch? Ja, und wahrscheinlich könnte man das auch schon 2015 sich die Frage gestellt haben, so, ne? Irgendwie, warum hast du nicht auch aufgehört? Und jetzt noch, also finanziell bist du, glaube ich, ganz gut versorgt. Also die private Krankenversicherung kannst du für dich und deine Kinder zahlen, das habe ich gelernt.
Ich bin bei der AOK versichert.
AOK. Okay.
AOK Nordost, die waren nämlich unser erster Kunde bei Signavio, deswegen bin ich denen auch auf Lebenszeit zu Dank verpflichtet. Und ich trage immer wieder mit Stolz meine AOK Nordost Gesundheitskarte von mir her, Krankenversicherungskarte. Und es sorgt immer wieder für Erheiterung. Ich habe letztens wieder einen Kundenevent gehabt, ja, und dann Kollegen aus dem AOK-System, habe ich meine Karte gezeigt. Och, die haben sich gefreut, wie die Schneekönige.
Ja, ist doch schön. Dann Grüße an die AOK Nordost. Können wir verlinken in den Shownotes. Vielleicht finden wir da ja irgendwann mal einen Partner. Nein, auch fair, aber also finanziell geht's euch allen gut. Und zwar so gut, dass man eigentlich nicht mehr arbeiten muss. Jetzt ist die Frage, warum arbeitet man dann trotzdem? Oder warum arbeitet man weiter an dem Projekt und macht nicht was Neues? Ja, jetzt haben wir gut, bei deinem Co-Founder verstanden, der war eh nicht happy. Du hast jetzt die Rosinen gehabt, aber erzähl doch mal so aus deiner Perspektive. 2015, was hat dich angetrieben und 2021? Ja, was war die Motivation jetzt nicht komplett?
Also 2015 weitergemacht, weil ich einfach sehen wollte, wie weit kann man so eine Firma auch bringen. Also wir hatten das Gefühl, wir haben einen guten Start, aber wir kratzen erst an der Oberfläche und da gibt es noch viel, viel mehr. Und wir haben, glaube ich, zum ersten Mal so den Appetit entwickelt, auch eine größere Firma zu bauen. Den Appetit hatten wir vorher eigentlich nur so implizit. Wir haben immer gesagt, wir müssen uns von Jahr zu Jahr weiterentwickeln, weil sonst wird's doof und langweilig. Aber diesen Traum, auch mal eine größere Company zu bauen, den hatten wir eigentlich nie. Mhm. Also wir haben auch so Begriffe wie ARR und Net Retention und so. Die haben wir alle erst kennengelernt durch den Fundraising-Prozess. Weil das waren alles Metriken, die wir nicht getrackt haben. Die Metriken, die wir getrackt haben, war Cash im Bankaccount, ja. Weil das auch ist
wichtig.
Ja das, was die Gehälter bezahlt und die Entscheidung beeinflusst, ob ich jetzt nochmal neue Kollegen einstellen kann oder auch nicht. Ja? So, und da haben wir unser Unternehmen ganz anders gesteuert. So, und auf einmal siehst du, boah, wir haben ja eigentlich ganz spannende Wachstumsraten und das steht ja alles. Wir sind ja hier effizient unterwegs und so weiter und so fort. Und da ist ja eine ganz schöne Repeatability in dem Modell eigentlich schon inhärent drin. Und der Markt ist ja eigentlich auch riesengroß, wenn man mal so drüber nachdenkt. Aber wir haben zum ersten Mal wirklich erst drüber nachgedacht zu dem Fundraising, weil da will man natürlich auch möglichst gut dastehen und eine tolle Bewertung bekommen und so. Und das war so ein Aha-Moment, wo wir gesagt haben, boah, wenn wir es bis hierhin geschafft haben und jetzt haben wir noch mal ein paar Profis, die wir mit an Bord kriegen, wie weit kann man das denn eigentlich treiben? Und gleichzeitig war es wichtig, das kann ich jedem Gründer nur raten, Secondaries zu machen, weil es halt wahnsinnig Entspannung reinbringt. Also wir haben alle so mittlere, siebenstellige Beträge alle mit nach Hause genommen, ja, schon damals. Und das gibt halt unglaublich Ruhe, weil du weißt, du kannst jetzt ein Apartment oder ein Haus kaufen oder auch mal irgendwie ein bisschen befreiter aufspielen. Oder wenn es alles schief läuft, brauchst du mal ein, zwei Jahre nicht arbeiten. Das ist schon wahnsinnig entspannend. So, aber die Frage.
Aber ich meine, ihr habt ja anscheinend, wenn ich das so richtig höre, da habt ihr auch viel profitiert, dadurch, dass ihr halt bootstrapped gestartet seid, also dadurch halt sehr effizient ja anscheinend die Firma aufgebaut habt, weil wenn du dann über 80% von dieser Finanzierungsrunde eigentlich in Secondaries halt auszahlen kannst, heißt das ja auch, du hast eigentlich eine Finanzierungsrunde gemacht dafür, weil so viel Geld habt ihr gar nicht in die Firma, für die Firma dann, ne, für weiteres Wachstum reingenommen. Also wärt ihr theoretisch auch einfach ohne die Finanzierungsrunde, hättet ihr weiterlaufen können.
Wir waren ja wahnsinnig profitabel. Also ja. Wir hatten zum Zeitpunkt der Finanzierungsrunde hatten wir 8,5 Millionen Revenue, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Das war nicht alles ARR, weil wir noch ein bisschen Services hatten. Wir hatten ein bisschen On-Premise-Umsatz noch damals. Aber 8,5 Millionen quasi Recognized Revenue in dem Jahr und 3,5 Millionen EBIT.
Nice. Ja,
3,5 Millionen EBIT auf 8,5 Millionen Umsatz ist nicht so schlecht. Und das gleichzeitig in einem Jahr, wo wir 75% gewachsen sind. Ne? Also ja. Das ist eine Kombination, da träumt man eigentlich immer von. Deswegen, die Investoren konnten auch ihr Glück gar nicht fassen, mit dem wir da gesprochen haben, weil die meinten, boah, wenn ich mir eure Metriken angucke, egal welche Metrik ich mir angucke, die sehen eigentlich alle ganz gut aus, außer Deal Size, die war zu niedrig. Ja. Und das war eine der wenigen großen Fragen in dem Fundraising-Prozess. Schafft ihr es in Zukunft auch mehr 100.000 plus ARR-Deals zu zeichnen? Weil das war die absolute Ausnahme damals, 2015. Waren viele, viel kleinere Deals. Und genau, aber ansonsten sah die Firma aus, wenn man sich die mal so mathematisch angeguckt hat.
Ist es dann quasi auch so ein Development-Step für dich gewesen? Also so einfach, dass du sagst, okay, wegen des Fundraisings muss ich mich jetzt da in neue Metriken reindenken, dann spreche ich mit ganz vielen Investoren und dann fange ich an, über Deal-Size nochmal aktiver nachzudenken. Ich meine, du wirst deine Deal-Size gekannt haben, aber vielleicht dieser externe Push zu sagen, irgendwie eine größere wäre eigentlich besser, ja, für die Story von der Firma, hat das dann so einen Schalter umgelegt, wo du gesagt hast, okay, jetzt mache ich die nächste Development-Phase, ich denke anders über die Firma nach, denke anders über Wachstum nach, stelle vielleicht andere Leute noch ein und so weiter?
Absolut. Und wir konnten zum ersten Mal so 2-3 Jahre in die Zukunft denken. Das war vorher gar nicht möglich. Vorher haben wir immer im Hier und Jetzt und das aktuelle Situation. Und dann gucken wir mal, wenn wir es geschafft haben, gucken wir mal, was der nächste Schritt ist. Und mit den Investoren, das war sehr spannend, dass man halt in die Zukunft blicken konnte. Weil es stellte sich schon dann irgendwann die Frage für uns, internationale Expansion. Wir waren zwar schon in die USA gegangen, aber das war halt so sehr, sehr, sehr total unvorhersehbar. Ja, da hatten wir tolle Quartale, da hatten wir Quartale, da haben wir überhaupt keinen Neuumsatz gemacht, hatten ein Mini-Team, hatten keine Ahnung, wie kriegst du da so eine Predictability hin. Und also USA war so ein riesen Fragezeichen für uns zu dem Zeitpunkt. Und in unserem Team wusste auch niemand das besser. Ja. Und wir wussten eigentlich auch nicht, wen wir einstellen müssten, um das besser zu wissen. Also die Szene auch rund um Software as a Service war damals ja wahnsinnig unreif. Also gab ja wenige Firmen, wo man wirklich sich was abgucken konnte, zumindest hier in Europa.
Die Szene ja und im Endeffekt ihr ja auch. Ich meine, es war eure erste Firma und jedes Jahr Wachstum. Das heißt, ihr wart jedes Jahr ja wieder in einer bisher nie dagewesene Situation.
Genau.
So, ja. Also wo holt man sich denn da Selbstbewusstsein her? Wo holt man sich denn da Guidance her? Also wie hast du diesen persönlichen Entwicklungspfad? Wer hat den begleitet? Wer hat dir da geholfen?
Also was mir am meisten geholfen hat, war blindes Vertrauen. Das ist immer noch so ein Wesenszug, den ich momentan immer noch habe. Und durch den Fundraising-Prozess habe ich ich habe geahnt, dass Investoren gut sind und die uns signifikant weiterhelfen können und dass die, selbst wenn sie es persönlich selber nicht sind, die richtigen Leute ran schaffen können, die uns helfen. Weil die haben solche Firmen, wie wir es sein wollten, schon häufig gesehen und wir halt nicht. So, da kam das Vertrauen her und durch den Fundraising-Prozess hatten wir natürlich Kontakt zu ganz, ganz vielen wahnsinnig tollen Fonds. Ja, auch Fonds, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Also zum Beispiel im Fundraising-Prozess tauchte auf einmal General Catalyst aus Cambridge in Ostküste, USA, auf. Kannte ich überhaupt nicht vorher. Die hatten Demandware und Intershop. Ich glaube, Demandware hatten die finanziert vom Stefan Schambach. Aber das war deren einziges Investment in Deutschland und Europa, glaube ich, insgesamt. Und mit denen habe ich einen halben Tag verbracht und die waren wahnsinnig toll. Und die hatten nur tolle Leute dort, die wahnsinnig viel Ahnung hatten. Ich dachte so, boah, wenn du mit solchen Leuten das Privileg hast, zusammenzuarbeiten, das ist ja wirklich cool. Da kannst du deine Firma ja wirklich aus einer ganz anderen Perspektive betrachten und viel mutiger auch voranschreiten. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen auf jeden Fall einen US-basierten oder US-zentrierten Investor haben, weil dort halt einfach das Ökosystem schon viel reifer war und viel mehr spannende Firmen unterwegs waren, als es in Europa der Fall war.
Okay. Jetzt nur so mit ein bisschen Blick auf die Zeit, dass wir noch ein bisschen auf Signavio auch selber kommen. Das verstehe ich. Letzte Frage dazu dir und deiner Person. Hast du einen Coach? Hast du einen Psychotherapeuten? Hast du einen Hund? Hast du einen Marathon gelaufen? Also wo lässt man diesen Stress von Firma aufbauen, wenn der dich denn so berührt überhaupt? Wo lässt du den ab? Also wo ist dein Ausgleich zu jetzt 12 Jahre Company Building?
So Coach, Mentor hatte ich in der Form nur ganz implizit über meine Chairman, die ich dann hatte. Erst war es der Leo Apotheker, dreieinhalb Jahre lang, und dann der Jeff Barnett, der war CEO von Demandware lange Zeit und dann bei Salesforce, eine ganz große Nummer. Von den beiden habe ich wahnsinnig viel gelernt. Also von Leo habe ich zum Beispiel gelernt, wie man so eine Go-to-Market-Maschine eigentlich richtig baut und auch so internationale Skalierung macht und so. Aber ich sage jetzt mal so, auf dieser psychologischen Ebene war ich wenig ausgestattet, muss ich sagen. Also wenig ausgestattet mit Mentoren. Wir haben in Berlin sowas gegründet, mal vor langer, langer Zeit, so die anonymen Unternehmer, weil wir waren so eine ganz rare Spezies. Ja. Wir haben uns dann manchmal so weggeschlossen und haben Airbnb irgendwo auf dem Brandenburger Land genommen und uns dann gegenseitig unsere Probleme erzählt. Das war sehr spannend. Und das hat mir geholfen, einfach zu sehen, dass da andere Leute sind, die noch viel fiesere Probleme haben als ich.
Das war eigentlich Stuhlkreis, ne? So, hallo, mein Name ist Gero, ich habe auch eine Firma.
Genau.
Und dann geht's los. Ja, ist nicht gut, weil man sagt ja, an der Spitze wird man dann allein, ne? Ist es dann irgendwie, und mit wem redest du über Probleme und wo öffnet man sich, ohne gleichzeitig irgendwie Probleme mit der Firma zugeben zu können, wollen und so weiter, ne? Das ist ja irgendwie, aber da gibt's ja so ein paar Netzwerke inzwischen. Okay, das kann ich gar nicht, aber ja, finde ich gut. Das ist, glaube ich, eine sinnvolle Lösung. Ja,
aber das Wichtigste war immer innerhalb des Teams. Also ich hatte immer Leute um mich drumherum, mit denen ich die Firma gemanagt habe, erst meine Mitgründer und dann später Profis.
Grüße an deine Co-Founder. So, gut, dass wir dann, ja.
Und da haben wir immer sehr offen auch geredet, was uns so umtreibt und was uns antreibt und so. Und ich habe, wie gesagt, auch vielleicht fast forward to today, die Dinge, die mich antreiben, sind Nummer eins, lernen.
Ja.
Und dadurch, dass ich weiß, dass es mich antreibt, macht es auch einfach, Situationen nicht zurückzuschrecken, die ich noch nie gesehen habe oder wo ich keine Ahnung habe, wie man damit jetzt umgeht. Ich weiß, dass es unangenehm ist, sozusagen, wenn man dort dann ins kalte Wasser in einer neuen Situation springt. Aber ich weiß, dass ich mich wahrscheinlich sehr gut fühlen werde, 3 oder 6 Monate später, wenn ich da einigermaßen gut durchgeschwommen bin. Und das eigentlich das ist, was mich auch immer wieder antreibt. Das heißt, diese neuen Situationen, neue Themen zu suchen. Also zum Beispiel diesen Sommer haben wir die LinaX-Akquisition ja gemacht. Das war super spannend, das war die erste große Akquisition, die ich quasi von der anderen Seite kennengelernt habe. Und da kann man halt viel draus ziehen, ja, und sowas zu begleiten. Und das Zweite, was mich antreibt, ist so diese, ich bin halt ein soziales Tier, ja. Ich brauche immer Leute um mich drumherum. Winning together ist so das, was mich extrem antreibt. Also irgendwie alleine auf weiter Flur erfolgreich sein, das würde mich total langweilen oder mich nicht antreiben. Aber so ein Team zu haben, die alle am gleichen Strang ziehen und dann erfolgreich zu sein, das ist ein Mega-Gefühl.
Jetzt hast du ja die Firma, also Signavio, so aufgebaut, oder zumindest erzählst du das jetzt ex post immer so, dass ihr einfach versucht habt, da eine gute DNA zu schaffen, die richtigen Leute einzustellen, die richtig zu behandeln, möglichst hohe Retention auch auf Mitarbeiterseite zu haben und da nicht so durchzubrennen. Das spielt ja so ein bisschen in das rein, was du gerade sagst. Ja, also so winning together, alle auch mitnehmen. Und ist ja auch deine Rolle. Hast du das Gefühl jetzt irgendwie, ihr habt jetzt 2021 verkauft, das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her. Ja, jetzt bist du ja quasi nochmal, also wieder in so einem Corporate-Mantel drin. Ja, also Signavio, aller Respekt für das, was ihr aufgebaut habt und auch ein mega Exit, aber trotzdem im Verhältnis zu SAP ja dann doch nur ein sehr kleiner Teil. Ja, also die Firma insgesamt ist ja deutlich größer. Fühlt sich das manchmal an wie so, fühlt sich das an wie ein Schutzschild oder fühlt sich das an wie Ballast über dir oder hängt ihr eher wie ein Speedboot an einem Tanker dran? Wie ist die Beziehung zu der Firma?
Ein bisschen von alledem, ja. Also wir haben ganz viele Freiheiten, die wir sonst nicht hätten. Also zum Beispiel in R&D viel aggressiver zu investieren als Private Company ist einer der riesen Benefits. oder auch sich um so 1000 Gedöns-Sachen nicht zu kümmern. Ja? Also ich kann meinen Laptop nehmen und ich kann in jedes SAP-Büro dieser Welt gehen, mein Badge funktioniert und mein WLAN-Zugang funktioniert auch. Egal, wo ich hingehe, und ich kann in der Kantine kostenlos essen. So. Und das ist ich finde es magisch, dass das funktioniert. Das haben wir bei Signavio nicht hinbekommen. Wenn ich nach Boston gegangen bin und ich war der Erste morgens wegen Jetlag im Büro, ja, da stand ich dann eine Stunde vor der Tür, weil ich keinen Schlüssel hatte. So, und das sind viele positive Effekte. Klar, es gibt auch Constraints, ja, also wenn gerade mal wieder irgendein Kostenprogramm durchs Unternehmen schwappt, na, dann muss man irgendwie halt damit zurechtkommen und womöglich sogar seinen eigenen Beitrag leisten. Obwohl man weiß, das ist jetzt eigentlich doof, dass wir da auch jetzt irgendwie ein bisschen Geld lassen müssen. Aber ja. So wird. Das ist halt dann Teil des Spiels. Speedboat allemal. Und aber auch so ein bisschen dieses, ich sag mal, so ein bisschen diesen Erneuerungsspirit. Ich kann mir halt in der Firma alles erlauben. Ja, ich kann in irgendeinem großkupferten Kundentermin mit HPM auftreten und die Leute finden es auch noch toll. Oder ich kann Dinge.
Warum eigentlich?
Ja, es gibt diesen Aspekt, dass man das Gefühl hat, man kann sich etwas nicht trauen, ja. Und dann macht man es nicht. Und wenn man sozusagen, also das ist das, was, glaube ich, jetzt ganz gut meine Situation beschreiben würde, ist so vieles. Ja, ich muss halt nichts befürchten. Ich mache halt genau nur die Dinge, die richtig sind und die Spaß machen. Ja, und alles andere kann mir ziemlich egal sein. Und dann kann man halt ganz befreit aufspielen. Und manche, viele Leute haben das Gefühl, sie können es nicht.
Okay, ja, vielleicht also dann zum Abschluss diese Frage, bevor ich auf unsere Restaurantfrage komme. Also wie hast du das geschafft? Weil ich glaube, das ist ja das, was ich als eins der größten Unternehmer-Benefits bezeichnen würde, dass man diese Freiheitsgrade hat. Ja, dass man halt ganz genau seine Firma gestalten kann, seinen Arbeitsalltag gestalten kann, wie man auftritt und so. Jetzt bist du ja, hast halt verkauft, ne?
Nein, du hast ja ständig 1000 Zwänge. Ja, du hast Kunden und du hast ein Team. Du hast Investoren, du hast 50.000 Abhängigkeiten. Also dieses Mantra der maximalen Freiheit, das gehe ich nicht mit. Es gibt immer nur andere Constraints, die um mich drumherum sind. Und die Gestaltungsvektoren, die ich habe, die können sich leicht unterscheiden. Ja? Aber dass ich als Unternehmer, als CEO von einer Venture-Backed Company die absolut größten Freiheitsgrade habe, das würde ich fast bezweifeln.
Ja, Venture-Backed ist dann schon wieder anders. Das ist dann die erste Frage, nehme ich Investoren rein oder nicht, ne? Weil dann verliere ich halt wieder Freiheitsgrade, ist genau der Punkt. Aber du bist jetzt auf jeden Fall weder Bootstrap noch Venture-Backed Unternehmer, du bist jetzt ja Teil von einem Konzern und trotzdem sagst du, du hast alle Freiheitsgrade und kannst genau das machen, was du willst. Was sagt der SAP-CEO dazu, wenn du dann mit Hawaii-Hemd irgendwo hingehst, der sagt, solange das mit den Kunden funktioniert, ist alles cool oder?
Der Wunsch bei der SAP ist, gibt uns mehr von Signavio. Ja. Wie können wir den Laden noch viel stärker und noch viel breiter mit diesem positiven Gen infizieren? Ja, auch mit diesem, was bewegen wollen, was ausprobieren wollen, auch zu celebraten, dass man auch mal scheitert und einen falschen Weg eingeschlagen hat, aber dann rauft man sich wieder zusammen und läuft in die andere Richtung wieder gemeinsam. Ja? Und das ist schon was, ich meine, so eine Firma, die funktioniert hat und schnell wächst und so, da entsteht meistens ja ganz automatisch irgendwie so ein Momentum und so ein Gefühl von Unbesiegbarkeit auch, dass man sich Dinge erlauben und trauen kann und so weiter. Und in einem Unternehmen, was halt wesentlich langsamer wächst en gros und eine viel größere Historie hat, hat man diesen Momentumseffekt halt nicht die ganze Zeit, ja, oder nur an ausgewählten Stellen. Und dieses Momentum in so ein Riesenunternehmen reinzubringen, ist halt critical, ist halt super wichtig, damit so ein Unternehmen sich auch erneuert und in die richtige Richtung läuft.
Okay, also ich nehme mit, du bist jetzt 2 Jahre da, du bist immer noch richtig gut gelaunt. Du hast das Gefühl, ihr könnt Wert beitragen zu dem Gesamtkonzern mit eurem Momentum, mit eurem Spirit und mit eurer Signavio-DNA. Das ist doch aus der ganzen Org-Sicht schon sehr, sehr gut. Und ist doch auch schön, dass man so einen Exit dann halt auch danach, wenn man da geblieben ist, noch weiter positiv beleuchtet. Das sind ja auch so Cases, gibt es ja viele Gegenbeispiele, aber es ist ja auch schön, mal die Beispiele rauszuholen, wo das richtig gut dann harmoniert. Jetzt ist unsere Zeit hier abgelaufen. Wir haben noch 1000 Fragen. Das irgendwann machen wir mal weiter. Aber eine Abschlussfrage, die wir immer stellen, und da bin ich bei dir gespannt, weil du hast ja die ganze Welt schon bereist und bespeist, ist unsere Restaurantfrage. Ein Geheimtipp von Gero Decker. Ein Ort, wo man mal essen gehen sollte, den vielleicht nicht jeder kennt, den du aber super geil findest.
Also ich habe gleich zwei Orte mitgebracht. Einen, den kennen wahrscheinlich ganz viele. Beide sind in Berlin. Beide sind in der Kantstraße, wo ich auch lange Zeit gewohnt habe.
Ja.
Die eine ist direkt unter der Eisenbahnbrücke, mhm, in der Nähe vom Bahnhof Zoo. Wenn man da, wie gesagt, an der Kantstraße gibt es nur eine Eisenbahnbrücke. Und da ist eine Currywurstladen, der ist mega. Den habe ich mal entdeckt über Yelp, weil der 5 Sterne hatte und irgendwie 1000 Bewertungen oder sowas. Ich habe gesagt, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Und die Currywurst ist der Hammer. Und die Dame, die dort arbeitet, oder der Herr, die wechseln sich da ab, die sind beide super. Und das andere in der Kantstraße ist 893, asiatisch, muss man lange vorher buchen. Oder man geht um 22 Uhr rein, dann kriegt man immer einen Platz. Sehr leckeres Essen.
Und hervorragend.
Vor allem Sharing und so kann man da gut hingehen, auch mal mit einer größeren Gruppe.
Ja, das ist doch hervorragend. Im 893, 22 Uhr, das ist der Geheimtipp von Gero Decker. Da kommst du auch ohne 3 Monate vorher reservieren rein. Gero, ganz, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit. Super spannende Story. Ich feiere das ja immer. Und wir quatschen, wie und wo wir das nächste Mal zusammenkommen. Bis dahin.
Sehr fein.
Weiterhin viel Spaß im Hawaii-Hemd. Mach's gut.
Vielen Dank dir. Ciao, ciao.
Beeindruckend, so eine Story hinzulegen. Signavio sicherlich ein absolut krasser Case, auch ein super Exit, und freut mich wirklich, dass die Integration dabei SAP so gut läuft und anscheinend das ganze Team immer noch sehr viel Spaß hat. Der Giro scheint ja richtig gut drauf zu sein und da auch irgendwie seine Aufgabe gefunden zu haben. Das weiß man vorher auch immer nicht, aber in dem Fall scheint es richtig gut zu laufen und in dem Sinne freuen wir uns vom gesamten Artist-Team, drücken da weiter die Daumen, bleiben auch dran, gucken mal, wie jetzt das ganze Thema mit Lina X sich entwickelt und hoffen, den Giro schon bald wieder auf einer unserer Bühnen begrüßen zu dürfen. In dem Sinne, macht's gut, wir sehen uns spätestens im April beim Artist-Circus. Bis dahin, frohe Weihnachten, der Matthias.